Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft. Heute begrüße ich den lieben Martin. Hallo Martin.
Hi Franka, danke für die Einladung. Freut mich.
Gerne. Also ich habe dich eingeladen, weil du so viel weißt über Mikronährstoffe und vor allem über Autoimmunkrankheiten. Das interessiert mich sehr, dich da ein bisschen zu fragen. Und als erstes erzähl doch mal kurz, wo du herkommst und warum du so viel weißt.
Ich weiß so viel, weil ich Wissen in mich aufsauge wie ein Schwamm und weil ich schon immer alles wissen wollte. Ich wollte schon immer alles wissen. Mein Opa hat auch schon gesagt, der wird mal Bundeskanzler, weil er so viel weiß. Und ich wollte auch Biochemie studieren, weil ich wissen wollte, wie das Leben funktioniert und wie unsere Gesundheit eigentlich funktioniert. Weil wenn man sich Gesundheit eigentlich mal angucken will, dann muss man sehr, sehr weit in den Körper reinzoomen, in die einzelnen Zellen vor allem auch und was die gesund hält und auch nicht. Und dann habe ich Biochemie studiert, habe aber schon während des Biochemiestudiums sehr irgendwie zu meiner Gesundheit gefunden, um es mal so zu sagen. Habe das ganze Gelernte aus dem Studium auch privat angewandt, weil Biochemie ist so die Schnittstelle zwischen Biologie, Chemie und Medizin und erklärt so, was in unserem Körper alles passiert. Also vor allem so die Chemie in unserem Körper. Und Biochemie ist auch so ein bisschen die Medizin der Zukunft, könnte man sagen. Und habe mich aber immer für die natürliche Seite von Gesundheit interessiert, für die Nährstoffe in unserem Körper, die im Grunde alles machen, was unser Leben hält, für Bewegung, Sport, Stress, Schlaf, natürlich auch gesunde Ernährung. Und habe da schon während des Studiums angefangen, drüber zu schreiben, einfach um meine Gedanken ein bisschen zu sortieren. Habe Bücher gelesen, Studien gelesen. Habe dann noch irgendwann angefangen, im Studium mir mein Studium zu finanzieren mit dem Schreiben und irgendwann auch mit der Beratung von Startups im Gesundheitsbereich. Ich bin da so reingerutscht. Habe aber im Studium auch gemerkt, dass unser Gesundheitssystem Probleme hat und nicht mehr so funktionieren kann, wie es aktuell ist, vor allem weil unser Gesundheitssystem, vor allem die konventionelle Medizin, sich entwickelt hat, um akute Erkrankungen zu kontrollieren oder zu behandeln. Also akute Schmerzen, Entzündungszustände, operative Sachen, auch Krebs, also so akute Sachen. Und es geht aber vor allem in die Richtung auch Symptomunterdrückung. Und für chronische Erkrankungen funktioniert aber unser Medizinsystem nicht wirklich. Da gibt es keine echten Lösungen. Und das, was uns wirklich gesund hält und gesund macht, vor allem chronische Erkrankungen, ist halt einfach unser Lifestyle, wie wir uns ernähren, Nährstoffbedürfnisse, Sport und so weiter. Und gleichzeitig ging mein Studium sehr in die Richtung Pharmaindustrie. Und da habe ich mich einfach nie gesehen. Habe auch mal eine Doktorarbeit angefangen Bereich chronisch entzündliche Darmerkrankungen, weil ich mir eingeredet habe, ich brauche einen Doktortitel, um erfolgreich zu sein im Leben. War auch nicht so. Und habe da aber sehr viel gelernt und habe vor allem auch in dieser Doktorarbeit gelernt, dass die Medikamente, die ich da entwickle gegen Morbus Crohn und so, dass die Natur genau dasselbe kann. Also ich habe genauso viele Studien für Naturstoffe gefunden, die genau dasselbe machen wie meine Medikamente, also was Reishi, Omega-3, Vitamin D, MSM, Kurkuma, dass die molekular gesehen genau dasselbe können. Und dann habe ich gesagt, was mache ich hier eigentlich so? Die Natur hat doch schon längst die Lösung für unsere ganzen Probleme, vor allem für unsere ganzen gesundheitlichen Probleme. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht wieder. Und das ist jetzt ein paar Jahre her. Und ich habe schon so die Berufung in mir gespürt, einfach Menschen zu zeigen, wie sie ein gesundes und glückliches Leben führen können, möglichst. Und möchte einfach möglichst vielen Menschen dabei helfen, den Weg zu ihrer Gesundheit zu finden. Habe ein Gesundheitsmagazin gegründet, habe auch das Medomio-Magazin mitgegründet. Habe da in dem Zuge auch viel über Autoimmunerkrankungen forschen und lernen dürfen. Auch in meiner Doktorarbeit genauso wie in meiner Arbeit da. Berate heute auch ein paar Firmen im Naturheilkundesektor und alles, was ich mache, ist im Grunde bezahltes Lernen, alles, über das ich schreibe, berichte, Vorträge halte. Ich bin immer derjenige, der am meisten dazulernt. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, Wissen nämlich aufzusaugen und Zusammenhänge zu verstehen und das Ganze dann zu einem möglichst umfassenden Gesundheitsverständnis zusammen zu addieren. Also möglichst ganzheitlich an den Menschen rangehen. Und ja, und dabei habe ich so meinen Spaß. Und das mache ich so ein bisschen heute.
So geht es mir auch. Ich finde es total spannend. Gerade Biochemie ist wirklich total interessant.
Ja.
Wir können ja damit anfangen. Was braucht man in der Schwangerschaft für Nährstoffe und warum ist es heute nicht mehr normal, dass mit der Nahrung aufgenommen werden kann und dass man sich einfach nicht drum kümmern muss, sondern warum muss man sich heute besonders in der Schwangerschaft darum kümmern, was man noch braucht?
Ja, das waren jetzt 2, 3 Fragen. Würde ich erst erklären, warum eine Ernährung vielleicht nicht mehr ausreicht. Dann würde ich erklären, warum wir in der Schwangerschaft ganz besonderes Bedürfnis haben. Und dann können wir vielleicht über die Nährstoffe reden, die da besonders wichtig sind. Und ich denke, das sind auch Nährstoffe, die hier in dem Kongress immer mal zur Sprache kommen.
Ja.
Genau, wir schaffen es heute über die Ernährung nicht mehr, unsere Nährstoffbedürfnisse zu decken. Also eine gesunde Ernährung ist nicht ausreichend, um dem Körper alles zu geben, was er braucht. Das ist in Studien gut beschrieben. Das sehe ich, also ich habe noch nie eine Blutanalyse von Menschen gesehen, wo kein Defizit war. Egal wie gesund sich jemand ernährt, egal ob ich jetzt Vorerkrankungen habe, ob ich Leistungssportler bin, Schüler, Student, jeder hat irgendwelche Nährstoffdefizite, wenn er keine Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Das ist einfach, das sehe ich in der Praxis und in der Theorie ist es so, dass es verschiedene Gründe hat, dass unsere Ernährung immer nährstoffärmer wird, dass wir andere Bedürfnisse heute haben, dass wir mehr verbrauchen. Wenn man sich mal anguckt, ein Apfel heute versus ein wilder Apfel oder ein Apfel von der Streuobstwiese, dann hat der Supermarktapfel 95% weniger Eisen und 95% weniger Magnesium.
Ja.
Weil unsere, also eigentlich hauptsächlich das, was wir an pflanzlichen Stoffen oder pflanzlichen Lebensmitteln zu uns nehmen, Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Kräuter, alles, was irgendwie gezüchtet wird, wird auf Ertrag gezüchtet. Heißt Volumen, Masse. Aber in dem Maße, wie der Apfel mehr Volumen bekommt, bekommt er nicht noch mehr Nährstoffe. Die Nährstoffe in dem großen Apfel, das ist im kleinen, sind mal grob gesagt gleich. Das heißt, unsere Ernährung oder unsere pflanzlichen Lebensmittel werden immer die Nährstoffdichte nimmt immer mehr ab. Einfach weil immer mehr auf Ertrag gezüchtet wird. Gleichzeitig laugen wir unsere Böden immer mehr aus. Gerade Mineralstoffe und Spurenelemente nehmen Pflanzen ja aus dem Boden und der Boden wird immer mehr ausgelaugt durch industrielle Landwirtschaft, durch Düngen, durch den sauren Regen, der wäscht sehr viel aus. Das heißt, das, was wir essen, hat immer weniger Nährstoffe auf der einen Seite. Dann sind wir heute eine sitzende Gesellschaft, keine arbeitende Gesellschaft mehr. Heißt, ein Büroarbeiter, der hat vielleicht einen Kalorienbedarf von 2000 und einer, der den ganzen Tag noch körperlich arbeitet, auf dem Feld oder auf dem Bau oder, sagen wir mal, ein Schmied vor 500 Jahren, der den ganzen Tag körperlich gearbeitet hat. Und das waren wir, eine arbeitende Gesellschaft. Ja. Der hatte einen Kalorienbedarf von 5.000 bis 6.000 am Tag. Das heißt, er musste viel, viel mehr essen. Ja. Und durch diese Masse, die der gegessen hat, hat er auch mehr Nährstoffe aufgenommen. Ja. Also dadurch, dass wir einfach weniger essen heute, der Mensch ist nicht dazu ausgelegt, den ganzen Tag zu sitzen und vor allem so wenig zu machen, so eine geringe Aktivität zu haben. Einmal, das wären die Sachen. Gleichzeitig, klar, unsere Ernährung wird immer industrieller, immer verarbeiteter. Bei jedem Verarbeitungsschritt gehen Nährstoffe verloren. Also ein Apfel ist was anderes wie eine Apfeltasche. Und
Ketchup was anderes als Tomaten.
Genau. Oder das ist, was auf der Pizza landet, im Tiefkühler, das ist auch wieder was anderes, als wenn ich selber zubereiten würde aus dem Garten. Dann ist unser Verbrauch höher. Also wir haben einen höheren Verbrauch bestimmter Nährstoffe. Wir scheiden mehr aus. Unsere Leber verbraucht auch Nährstoffe, wenn wir Giftstoffe abbauen zum Beispiel. Dazu sind B-Vitamine zum Beispiel da. Und dadurch, dass wir immer mehr mit Giftstoffen belastet sind und immer mehr mit Giftstoffen in Kontakt kommen und wir haben heute über 100.000 chemische Stoffe in unserem Körper nachweisbar, die vor 100 Jahren noch nicht da waren. 100.000 Stoffe. Einfach durch Kosmetikprodukte, durch eine chemische Industrie, durch eine Pharmaindustrie, durch industrielle Landwirtschaft, durch Feinstaub und Abgase, auch Lebensmittelzusatzstoffe. Wir haben über 500 E-Nummern zugelassen in der EU, also die einfach in unsere Lebensmittel reingemischt werden dürfen. Mhm. Wobei bei vielen gar nicht klar ist, was das eigentlich macht in unserem Körper. Auch sowas wie, es gibt so Lebensmittel wie Brot oder Brotmischungen, das sind 130 Zusatzstoffe zugelassen, die nicht mal deklariert werden müssen. Mhm. Also die sind drin, ohne dass wir wissen, dass die da drin sind. Und also unser Körper wird immer mehr so eine wandelnde Giftstoffdeponie und diese Giftstoffe müssen raus. Und wenn diese Giftstoffe raus müssen, dann werden dabei auch Nährstoffe verbraucht. Ja. Gleichzeitig sind wir immer gestresster. Chronischer Stress ist eigentlich nichts, was für unseren Körper gedacht ist. Stress ist eigentlich was Kurzes in der Natur. Mhm. Und durch chronischen Stress werden auch bestimmte Nährstoffe immer mehr verbraucht, heißt ausgeschieden, ausgeschwitzt über den Urin, also vor allem B-Vitamine, Magnesium, Omega-3, Jod, das wird alles ausgeschieden, wenn wir chronisch gestresst sind. Und wenn wir diese ganzen Sachen mal zusammen addieren, dann wird klar, warum immer mehr von uns auch Medikamente interagieren, auch mit unserem Nährstoffhaushalt. Dass einfach jeder von uns Nährstoffdefizite hat. Wir bekommen immer weniger über die Ernährung, wir verbrauchen immer mehr, wir essen immer weniger, wir essen immer verarbeiteter. Und das ist kein Wunder, wenn man sich mal so Studien wie die nationale Verzehrstudie anschaut, die wurde 2006 durchgeführt und das kann man, denke ich, noch halbwegs auf die heutige Zeit übertragen, dass die meisten Menschen mal ihre Nährstoffbedürfnisse es nicht schaffen, über die Ernährung zu decken. Mhm. Also so Jod, allein schon Jod, wenn man mal jodiertes Speisesalz weglässt, schaffen 96% der Deutschen nicht, ihren Jodbedarf über die Ernährung zu decken. Und selbst wenn man Jodsalz mit dazu packt, sind es nur, ich glaube, 50%, die das schaffen. Mhm. Folsäure, über 80% schaffen es nicht. Vitamin D genauso. Vitamin A noch mehr. Und das ist eigentlich alles bekannt und beschrieben. Trotzdem wird nicht darüber aufgeklärt, wie wir zu diesen Nährstoffen kommen, obwohl wir einen Mangel haben. Auf der anderen Seite wird aber ständig vor Nahrungsergänzungsmitteln gewarnt, weil die ja des Teufels sind.
Ja.
Das ist ein ganz komischer Kreislauf, den wir da gerade auch in unserer Gesellschaft haben. Und deswegen ist es so wichtig, da mal aufzuklären. Aber genau, es ist normal, dass man Nährstoffdefizite hat. Also man kann sich so gesund ernähren, wie man möglich schafft. Und das empfehle ich trotzdem, so gesund und so auch viel gesunde Lebensmittel wie möglich. Aber dann trotzdem mal eine Blutanalyse machen und schauen, weil jeder Körper ist anders. Ich kann so viel Grünzeug essen, wie ich will. Ich brauche einfach mehr Magnesium zusätzlich und Omega-3 und Jod. Mhm. Das weiß ich. Und das sind so Sachen, die lernt man, wenn man seine Ernährung ein bisschen überwacht, beobachtet und dann immer mal eine Blutanalyse macht. So ein-, zweimal im Jahr nach bestimmten wichtigen Nährstoffen sucht, nach Hormonen auch sucht. Gerade Schilddrüsenhormone sind ein wichtiger Indikator, wie es dem Körper geht, weil Schilddrüsenhormone erst hochgehen, wenn der Körper sich wirklich sicher fühlt. Mhm. Und versorgt fühlt und umsorgt fühlt, erst dann gehen die Schilddrüsenhormone hoch, weil der Körper ist ja ein Energiesparer. Wir sind auf Überleben und auf Energiesparen getrimmt und immer wenn der Körper irgendwas spürt, wo er sagt, oh, könnte gefährlich werden oder ich fühle mich nicht sicher, dann gehen die Schilddrüsenhormone runter und dann sinkt unser Energieverbrauch. Das heißt, auch Hormone kann man als wichtige Indikatoren für unsere Gesundheit, aber vor allem für unsere Nährstoffversorgung hernehmen. Genau, und das empfehle ich eigentlich nicht wahllos, auch dann irgendwelche Supplements sich anschmeißen, sondern gucken, habe ich einen Mangel, habe ich einen Bedarf und dann langsam einschleichen und schauen, wie geht es mir damit. Das wäre so die Vorgehensweise, die ich empfehlen würde, ja.
Sehr schön. Also sind praktisch drei Sachen. Die meisten Leute essen ungesund und die Böden sind verarmt und wir brauchen mehr, weil wir mehr Stress und mehr Belastung haben, mehr Gifte und so. Also im Prinzip drei Sachen, ne, die sich widersprechen gegenseitig und wo man unbedingt drauf achten muss. Und gerade wenn man schwanger wird, sind die meisten aufmerksam dafür, dass sie denken, ja, ich ernähre mich jetzt mal gesund, aber es muss eben auch darüber hinausgehen. Das ist wichtig.
Genau. Was waren deine ursprünglichen Fragen?
Das war schon so. Du hast schon alles wirklich, also war schon so gut. Vielleicht jetzt so zu den einzelnen Nährstoffen, was wichtig wäre, auf welche man besonders achten sollte oder so.
Ja, ah ja. Es gibt ein paar Nährstoffe, die bei denen in der Schwangerschaft ein erhöhter Bedarf ist und wo ein Mangel sehr schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Sowohl für die Mutter als auch das Kind. Und man will ja für das Kind die besten Voraussetzungen haben, dass das Kind sich gut entwickeln kann. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Frau, und das ist in unserer DNA verankert, dass die Frau alles für das Kind gibt.
Ja.
Also auch ihre Nährstoffdepots für das Kind gibt. Und es kann sein, dass die Frau wirklich
bleibt nichts mehr übrig.
Da bleibt nichts mehr übrig. Und das ist auch das ist ein Grund, warum so Sachen wie Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsautoimmunerkrankungen, weil der Körper komplett irgendwann ausgelaugt ist. Es ist vielleicht auch Stress, es ist eine komplette Umstellung der Hormone. Aber vor allem gehen der Frau irgendwann die Nährstoffe aus und es bleibt nichts mehr für sie übrig. Ja. Deswegen ist es wichtig, diese Nährstoffe am besten schon vor der Schwangerschaft zuzuführen, damit die Depots voll sind, damit sowohl Frau als auch Kind die besten Voraussetzungen haben. Ja. Und es sind auch Nährstoffe, das sind so klassische Mangelnährstoffe einfach, von denen fast jeder einen Mangel hat. Und wenn man schon mit Mangel in die Schwangerschaft reingeht, dann kann es kann es problematisch werden.
Ja.
Und das sind, also Jod ist eines davon, Folsäure hat man schon, denke ich mal, gehört, Omega-3, Vitamin D und Eisen, das sind so die 5 wichtigsten, würde ich mal sagen, bei denen schon mindestens 50% der Frauen von vornherein einen Mangel haben, ja, teilweise bis zu 90, und die, wenn sie aufgefüllt sind, auch sowas wie Schwangerschaftskomplikationen, Wochenbettdepressionen, Schwangerschaftsdiabetes, Frühgeburten, Fehlgeburten oder Abstoßungsreaktionen. Wenn der Körper in den ersten Schwangerschaftswochen merkt, ich bin nicht ressourcevoll, ich habe keine Depots mehr, keine Ressourcen, ich habe keine Kraft mehr, dann will sich der Körper teilweise selber schützen, weil er weiß, ich packe diese Schwangerschaft nicht.
Genau.
Also wenn eine Frau bereits in den ersten Wochen ihr Kind verliert, dann hat das vor allem mal damit zu tun, dass der Körper merkt, das würde ich jetzt nicht schaffen, ich könnte sogar vielleicht dabei sterben, lasse ich lieber. Und da würde ich dann auch mal ein paar Nachforschungen machen. Bei den Hormonen sieht man es vor allem sehr, sehr stark, wo Probleme sein könnten, an den Nährstoffen auch. Und das sind so ein bisschen die Zusammenhänge. Genau, das sind so, also Jod, Vitamin D, Omega-3, Eisen.
Zu allem dreien habe ich noch extra Interviews, weil das so wichtig ist.
Ja, das ist wirklich super wichtig.
Ja. Und auch zum Beispiel ungewollte Kinderlosigkeit ist ja auch, hängt ja auch damit zusammen, in vielen Fällen. Ne? Dass der Körper gar nicht
Männer und Frauen.
Ja, genau. Ja. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Ja.
Also über die anderen Nährstoffe hast du schon ein bisschen was gesprochen. Habt ihr den anderen?
Ja.
Was ist denn noch offen?
Also Magnesium ist auf jeden Fall offen, Folsäure, Eisen.
Okay.
Zink.
Red mal ein bisschen über die.
Ja.
Sehr schön. Vielleicht mit Folsäure anfangen, weil es auch am einfachsten ist.
Und man braucht es am Anfang am meisten in der Schwangerschaft.
Ja. Folsäure reguliert alle Wachstumsprozesse in unserem Körper. Immer wenn Zellen wachsen und sich teilen und wenn sich DNA vermehrt quasi oder vermehrt wird, dann braucht man Folsäure. Deswegen alles, was mit Wachstum zu tun hat, auch unser Immunsystem wächst und regeneriert sich ständig, aber halt auch das wachsende Kind, vor allem das wachsende Nervensystem des Kindes, das hat man schon oft gehört, dass ein Folsäuremangel zu Fehlentwicklung oder Fehlbildung am Nervensystem des Kindes führen kann. Das ist so der Zusammenhang. Und Folsäure ist etwas, das bekommt man hauptsächlich über frisches und natürliches Essen. Mhm. Und wir essen halt immer weniger natürliche Sachen und vor allem grünes Gemüse, Wildkräuter, Pilze, Sprossen und Keimlinge, aber auch gutes Organfleisch, also gerade eine gute Rinderleber, enthält super viel B-Vitamin und vor allem Folsäure. Mhm. Und das sind so alles, was grün ist, alles, was wächst, also Sprossen, Keimlinge, aber auch Pilze, sind wirklich Bomben für Folsäure. Und die möglichst schonend zubereiten, weil Folsäure sehr hitzeempfindlich ist und auch Kochwasser schnell verloren geht. Da kann man auch wenn man das in seinen Ernährungsalltag einbaut, sehr einfach seinen Nährstoff- oder seinen Folsäurebedarf decken. Wir haben so einen Bedarf von 200 Mikrogramm, die meisten Menschen, wobei eine Schwangere schon 400, 600, 800 Mikrogramm am Tag problemlos nehmen kann. Und Folsäure kommt in der Natur in einer bestimmten Form vor. Das nennt sich Methyltetrahydrofolat. Und wenn wir ganze Lebensmittel mit Folsäure zu uns nehmen, dann haben wir automatisch diese bioaktive Form. Wenn aber, also es gibt ja teilweise synthetische Folsäure, die in Essen zugesetzt wurde, und es gibt auch in schlechten Nahrungsergänzungsmitteln synthetische Folsäure. Mhm. Die ist eben anders als die Methyltetrahydrofolat, und die synthetische Folsäure muss der Körper erst aktivieren in die aktive Form. Und diese Aktivierung braucht ein Enzym, und das haben viele nicht. Mhm. Also mindestens 20% der Bevölkerung hat einen Gendefekt oder eine Mutation am, das nennt sich MTFHR auf Englisch, Methyltetrahydrofolatreduktase. Das Enzym ist dann ist nicht ganz so aktiv. Das heißt, diese Menschen können die synthetische Folsäure nicht aktivieren. Und das bedeutet, diese Menschen brauchen zwingend die aktive Form.
Und man merkt das nicht, ne? Das wissen die Leute nicht. Das ist nichts, ja, was man so irgendwie, ah ja, ich habe das, ne? Das ist meistens unbekannt. Ja.
Und es ist halt auch die synthetische Folsäure, die von Ärzten verschrieben wird in der Schwangerschaft, obwohl viele das gar nicht aktivieren können. Ja. Und dann kann es teilweise auch zu einer Verschlimmerung kommen des Mangels. Und teilweise wird ja Folsäure auch bei bestimmten Krankheiten eingesetzt, zum Beispiel Rheuma oder Multiple Sklerose. Und dann hat jemand die synthetische Form, und dann werden die Krankheitsverläufe aber eher schlimmer, weil eben diese synthetische Form nicht aktiviert werden kann. Ja. Genau deswegen, auch wer eine Nahrungsergänzung nimmt, und Folsäure ist sehr, sehr sicher, also man kann es nicht überdosieren, und das, was der Körper nicht braucht, das wird ausgeschieden. Deswegen ist auch ein guter Vitamin B-Komplex oder ein gutes Multi mit aktiven B-Vitaminen so das Grundding, was ich eigentlich jedem Menschen empfehle, dass man einfach so diese Absicherung hat. Und vor allem Schwangere könnten, wenn sie merken, über die Ernährung, das packe ich nicht, trotzdem auf eine Nahrungsergänzung dazugreifen. Und eine Frage, die dann immer kommt, weil ich auch gesagt habe, Leber, die Leber ist wie eine Multivitamintablette in der Natur. Und eine gute Rinderleber ist auch, schmeckt eigentlich recht mild, oder auch Kalbsleber. Aber die Leber ist kein Speicher für Giftstoffe. Also die Leber verarbeitet Giftstoffe, aber sie speichert sie nicht. Deswegen sollte auch niemand oder muss niemand Angst haben vor Leber, weil die Leber, vor allem die Rinderleber, enthält alles, was auch unsere Leber braucht, also Nährstoffe. Und das ist wirklich alles drin eigentlich. Also einmal die Woche ein Stückchen Leber, ist eigentlich, was B-Vitamine, Vitamin A auch angeht, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, das ist wirklich alles drin, eigentlich, was der Körper braucht, bis auf Jod vielleicht und Omega-3.
Und trotzdem möglichst Bio. Also wäre trotzdem angebracht, Bio-Leber zu essen und nicht konventionell. Als ich Kind war, gab es wirklich noch viel Leber. Meine Mutter hat jede Woche Leber gemacht, aber heutzutage, also ich bin jetzt zwar sowieso vegetarisch, aber das ist nicht mehr verbreitet, dass man sagt, ach ja, ich esse Leber, ne? Das gibt es nicht mehr so gewöhnlich. Ja.
Dann hat man auch direkt seinen Eisenbedarf gedeckt, und das wäre vielleicht das Nächste. Durch die monatlichen Blutungen verlieren Frauen recht viel Eisen, aber auch einfach durch die Ernährungsgewohnheiten. Also Frauen essen einfach von Haus aus weniger eisenreiche Lebensmittel wie Männer, weniger Fleisch. Und so kann es sein, dass Frauen oder mindestens 50% der Frauen einen Eisenmangel haben. Und Eisen ist ja unser zentraler Transporter für Sauerstoff im Blut und ein Transporter für Sauerstoff und Energie in den Zellen. Also für Enzyme, die für die Energiegewinnung notwendig sind. Und Eisenmangel kann man auch sehr schnell oder sehr einfach ablesen im Blut. Einmal der Eisenwert im Blut selber, das Serumeisen, und das Ferritin, das Speichereisen. Bei diesen zwei Werten kann man sehr einfach merken, hat der Körper einen Eisenmangel oder nicht. Man muss sich immer beides angucken, weil es kann sein, wenn der Körper eine Infektion gerade durchmacht oder durchgemacht hat, dann geht quasi alles ins Ferritin und das Serumeisen geht runter, damit eben auch der Krankheitserreger sich das Eisen nicht schnappen kann. Oder wenn ich gerade eine chronische Entzündung habe oder durchmache, dann kann auch sein, dass da die Werte durch, also deswegen sich immer beide Werte angucken. Und meistens ist dann auch der Ferritinwert unter 50. Wenn der Ferritinwert unter 50 ist, ist auch die Hämoglobinsynthese eingeschränkt, also unser Bluttransporter. Und wenn der Ferritinwert unter 35 sinkt, dann kommen auch so Symptome wie Haarausfall, Hormonmangel, Mattigkeit, Abgeschlagenheit dazu. Und Energie ist so eine absolute Grundlage eigentlich für die Entwicklung des Kindes. Ja,
ja, und das ist wichtig mit dem Ferritin, weil meistens wird ja nur der HB angeguckt und wird dann sagen die Frauen, ja, ich habe Eisenmangel, weil ich hab, der HB ist niedrig, und dass man das Ferritin eigentlich kontrollieren müsste und eben auch das Transferrin. Mhm. Und das ist den meisten gar nicht bekannt und das ist an mich auch wichtig. Ne?
Ja. Genau, auch so die wichtigsten Kofaktoren für die Hämoglobinbildung sind Folsäure und Eisen, die zwei eigentlich. Und deswegen, wenn auch Männer, die einen Hämoglobinmangel haben, meistens, wenn die einmal die Woche Rinderleber essen oder einfach ein gutes Multi nehmen mit B-Vitamin und Eisen und vielleicht noch Kupfer und Mangan, dann passt die Sache auch wieder. Mhm. Aber das ist dieses Bewusstsein schaffen. Und wir haben so einen Eisenbedarf von ungefähr 10 Milligramm am Tag. Frauen, vor allem in der Schwangerschaft, können auch ein bisschen mehr nehmen und Frauen werden ja üblicherweise eher regelmäßig untersucht. Kann man auch immer mal nachschauen, ob der Eisenwert stimmt.
Ja, das wird schon gemacht, aber es ist meistens so, dass die bekommen dann ein synthetisches Eisenpräparat und vertragen es nicht. Davon bekommt man oft Verstopfung. Und es ist auch in einem gewissen Maß ist es normal, weil das Blutvolumen ja zunimmt wegen dem Baby, dass der HB runtergeht. Deswegen erschrecken manche, oh je, ich habe total, der HB geht runter, und können aber durch dieses synthetische Präparat gar nicht das richtig decken, weil das der Körper nicht so gut aufnehmen kann. Also es ist sehr viel sinnvoller, natürliches Eisenpräparat zu nehmen.
Ja.
Ne, als das natürliche, als das synthetische.
Mit welchen Formen hast du da am besten Erfahrung gesammelt?
Also ich habe was ganz Verrücktes, als ich selber schwanger war, hatte ich einen alten Arzt. Und der hat gesagt, man soll einen grünen Apfel nehmen und soll Eisennägel da reinstecken. Sieht ein bisschen verrückt aus. Und das ein bisschen stehen lassen und diesen Apfel dann essen. Und das wäre die beste Möglichkeit, Eisen aufzunehmen. Also ist nicht jedermanns Sache. Und sonst
funktioniert.
Es gibt noch dieses Kräuterblut im Reformhaus oder im DM oder so. Das ist so ein Saft. Da ist sehr viel Eisen drin. Das empfehle ich eigentlich allen. Weil das kann der Körper am besten aufnehmen.
Ja. Ja, es gibt auch Curryblatt, heißt das. Das enthält sehr viel pflanzliches Eisen. Das wird sehr gut aufgenommen und es vor allem reizt die Schleimhäute nicht. Also gerade synthetische Eisen, oder das ist meistens Form wie Eisenzitrat, Eisengluconat, Eisenascorbat, die können auch gerade in der hohen Dosierung die Magenschleimhaut reizen. Und bei Curryblatt ist das nicht der Fall. Und wenn man meistens ist noch ein bisschen Vitamin C mit in den Präparaten dabei. Das ist wichtig zur Aufnahme vom Eisen. Ja. Genau, ansonsten gibt es auch mittlerweile Eisen, das mit Lactoferrin gekoppelt ist in der Kapsel. Und Lactoferrin ermöglicht auch eine bessere Aufnahme von Eisen. Das sind so die zwei Präparate, die ich mittlerweile empfehle. Ja. Und das ist relativ, also gerade wenn man merkt, eisenreiche Lebensmittel, Fleisch, Organe, teilweise hat man in der Schwangerschaft ja einen ganz anderen Geschmack. Oder andere plötzlich schmecken einem bestimmte Sachen nicht mehr. Und wenn man merkt, so ich kann nicht mehr an Fleisch ran zum Beispiel oder an Organe oder ich war von vornherein schon Vegetarier, dann kann eben auch da eine Nahrungsergänzung einfach sinnvoll sein.
Mhm. Ja. Und wenn man für Wildkräuter offen ist, Brennnessel enthält sehr viel Eisen. Wenn man vegetarisch oder vegan ist, und dann könnte man mal versuchen, es gibt ja auch Brennnessel getrocknet in der Apotheke. Man muss nicht die frischen pflücken, obwohl die eigentlich sehr gut schmecken. Man muss sich nur mal rantrauen.
Petersilie auch.
Ja, sehr also viel ist, ja, das hat sehr viel, aber man isst ja nicht jetzt. Also wenn man sagt 100 Gramm Petersilie, so viel isst man nicht so unbedingt oder 200 Gramm oder so.
Ich schon.
Echt? Okay.
wenn man es im Garten hat, also sehr viel davon. Oder, das habe ich jetzt gemerkt, bei so südländischen Lebensmittelmärkten, also türkische Lebensmittelmärkte vor allem. In der Türkei ist Petersilie wie so eine Art Salat. Also die essen das wie Salat und die machen damit ihre Salate. Und wenn ich da gerade eine Quelle habe, dann gerade im Sommer mache ich mir gerne einen Tomatensalat mit sehr viel Petersilie, ein paar gekochte Eier rein, bisschen Omega-3 drüber. Und da hat man dann auch schnell mal 100 Gramm Petersilie gegessen und es ist sehr lecker.
Ach, interessant. Ja, das ist ein guter Tipp. Das schmeckt ja auch.
Gerade im Sommer. Also ich denke, wenn du sagst, dieser Kongress hier startet im Sommer, also ja. Sehr fruchtig.
Ja. Ja, im Supermarkt kriegt man ja auch sogar das ganze Jahr über Petersilie.
Ja. Ich glaube, Magnesium hast du dir noch gewünscht, oder?
Ja, aber Magnesium ist auch total wichtig. Also vor allem in Kombination auch mit Vitamin D.
Ja. Magnesium ist so ähnlich wie Eisen, Mineral für Energie, weil immer wenn Energie gebildet wird oder Energie fließt im Körper, es geht über den Stoff namens ATP. ATP braucht Magnesium, um stabil zu sein. Und das heißt, ATP wird auch nur gebildet, wenn ausreichend Magnesium da ist. Das heißt, bei einem Magnesiummangel, und das haben auch so 50-60% der Menschen in Deutschland mindestens, dann kommt auch schnell mal ein Energiemangel oder metabolische Probleme, aber auch oft Nervenprobleme, also Nervenleiden, Verstimmungen, Konzentrationsprobleme sind dann die Folge. Magnesium ist etwas, das nicht nur Sportler darauf achten sollten, sondern eigentlich jeder, weil erfahrungsgemäß die meisten auch von mehr Magnesium profitieren. Magnesium ist in allem enthalten, was irgendwie grün ist, weil grün, also der Naturfarbstoff Chlorophyll enthält Magnesium, deswegen alles, was grün ist, enthält Magnesium. Es ist aber auch ähnlich, also wie vorhin gesagt, dass unser Verbrauch von Magnesium immer steigt, wenn unser Körper Gefahr wittert. Also wenn wir gestresst sind, wenn wir eine Infektion durchmachen, wenn wir Medikamente einnehmen dauerhaft, dann haben wir eigentlich immer Magnesium-Defizit. Und also ich selber merke, wenn ich nicht mindestens 500 Milligramm Magnesium am Tag zusätzlich ergänze, dann bin ich nicht in meiner vollen Energie. Das ist relativ viel. Auch sowas wie Kaffee erhöht den Magnesiumverbrauch zum Beispiel. Mhm. Auch Sport, wer viel schwitzt, da wird immer Magnesium ausgeschieden. Mhm. Und Magnesium wird am besten in den Zellen gemessen, also intrazellulär, am besten in den roten Blutkörperchen, aber das ist relativ teuer und aufwendig und das macht kaum jemand, also kaum ein Arzt ist auch bereit, es mal zu messen. Und bereits im Vollblut. Genau. Und bereits im Vollblut kann man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, ob Magnesiummangel vorliegt oder nicht, weil der Referenzbereich liegt bei 0,8 bis 1,1 Millimol pro Liter. Und die meisten Menschen kratzen so an der Unterkante. Und das Ziel ist, das mindestens auf 1 zu bringen. 1 bis 1,1 Millimol pro Liter. Meiner liegt gerade, ich glaube, bei 0,96, also knapp daneben. Aber das ist schon für den Energiewert, auch wie man sich fühlt, Riesenunterschied, ob man an der Ober- oder an der Untergrenze kratzt. Und das Coole am Magnesium, man kann es nur schwer überdosieren, weil immer wenn man zu viel nimmt oder immer wenn der Körper das, was man einverleibt, nicht aufnimmt, dann landet es im Dickdarm und dann verflüssigt das unseren Stuhl. Also es zieht dann Wasser im Stuhl und dann merken wir, dass unser Stuhl ein bisschen erst breiiger wird und dann flüssiger wird. Und dann merkt man, oh, jetzt war es zu viel. Mhm. Und so kann jeder relativ einfach seinen individuellen Bedarf rausfinden, durch Ausprobieren. Und meistens sind es so 300, 400 Milligramm zusätzlich. Bei 500, 600 Milligramm ist dann schnell mal auch und ein Abgang, aber so kann man das rausfinden und auch in der Schwangerschaft. Magnesium bringt auch einfach Stabilität, vor allem für unser Nervensystem, dass wir einfach ruhig und bei uns bleiben und nicht.
Und es ist ja auch so, dass Schwangere oftmals Wadenkrämpfe oder so haben. Da ist Magnesium auch, also es zeigt auch einen Magnesiummangel. Und bei vorzeitigen Wehen ist es gut, wenn man Magnesium nimmt. Und da aber noch der Hinweis, dass man 4 Wochen vor dem Geburtstermin kein Magnesium mehr nehmen sollte. Weil es ja dann, Wehen sollen ja dann gemacht werden sozusagen und soll der Körper ja nicht mehr so entspannen, sondern aber sonst ist in der Schwangerschaft bis kurz vor der Geburt eben Magnesium sehr gut. Zink wäre noch?
Genau, Zink ist ähnlich wie Folsäure immer an Wachstumsprozessen beteiligt, weil Alles läuft auch in der Zelle, läuft alles Auf- und Abbau. Vor allem Aufbauprozesse laufen über unsere DNA. Das heißt, Gene werden aktiviert und abgelesen und für diesen Ablesungsprozess braucht der Körper Zink. Und ohne Zink kommen einfach Wachstumsprozesse im Körper zum Erliegen. Das heißt, es geht nichts mehr vorangeführt. Und die Zelle braucht das, die Muskeln, das Nervensystem, das Immunsystem braucht viel Zink, um aktiv zu sein. Mhm. Unser Darm braucht viel Zink, um seine Barriere stark zu halten. Unser Blutzuckerstoffwechsel läuft auch über Zink. Das heißt, ein Zinkmangel, ja, kann problematisch sein. Und das Erste, was man merkt bei einem Zinkmangel, ist, dass das Immunsystem plötzlich anfällig ist und man ständig erkältet ist. Mhm. Zink findet man auch in eigentlich allem, wo Eisen enthalten ist. Also tierische Produkte, vor allem gutes Fleisch oder Organe, aber auch Fisch und Meeresfrüchte enthalten viel Zink. Wildkräuter sowieso, die sind Nährstoffbomben. Mhm. Der Tagesbedarf liegt so bei 10 bis 15 Milligramm für die meisten. Und das schaffen tatsächlich viele über die Ernährung zu decken. Aber wenn man merkt, auch im Blut, der Zinkmangel ist nicht an der Obergrenze, dann kann man es trotzdem mal probieren. Und ja, auch so Haferflocken enthalten viel Zink. Das finde ich wichtig. Hanfsamen sind auch cool. Buchweizen. Also auch so. Also nicht nur tierische Produkte sind gute Zinkquellen, auch Hirse. Bin ein großer Hirse-Fan.
Ja, Hirse hat auch viel Eisen. Das ist wirklich ein sehr verkanntes. Also die meisten kennen es nicht. Ich empfehle immer mal in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit auch Hirse zu essen.
Ja. Zink, also auch vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Mann, der hier zuhört. Testosteron braucht viel Zink. Mhm. Und auch die Spermaproduktion braucht viel Zink. Also wer sexuell aktiv ist, könnte auch mal ein bisschen über mehr Zink nachdenken. Und Richtung Schwangerschaft. Auch die Schilddrüse braucht viel Zink. Und so das Erste, was der Schilddrüse ausgeht, wenn sie Probleme macht, sind Jod, Zink und Selen. Und die drei unterstützen sich auch gegenseitig. Wer Angst vor Jod hat und dass Jod Nebenwirkungen verursachen könnte, Zink und Selen lindern das Risiko enorm, dass es zu einer Jodüberdosierung kommen kann, weil Zink und Selen die Weiterverarbeitung von Jod gewährleisten, aber gleichzeitig auch Ausgangsbasis für Antioxidantien in der Schilddrüse sind. Also unser Körper kann auch selber Antioxidantien bilden und dafür braucht die Schilddrüse viel Zink und Selen. Das heißt, diese Nährstoffe gehen auch immer gut zusammen und ich weiß, der Herr Schmiedl redet gerne über Zink und Selen in Kombination. Für unser Immunsystem ist es ein super Kombi, für unsere Schilddrüse auch. Und da kann man viele Komplikationen wie vorwegnehmen.
Mhm. Ja, gerade bei Erkältung, da ist es sinnvoll, wenn man Zink und Vitamin C nimmt. Ne? Dann,
ja.
Selen ist vielleicht, das sprechen wir zwar auch dann in dem Jod-Interview, aber noch kurz vielleicht zu Selen.
Ja. Selen, vor allem für die Schilddrüse einfach. Die Kombination der Nährstoffe wichtig, aber auch im ganzen Körper für die Bildung von Antioxidantien. Also die stärksten Antioxidantien, also Radikalfänger, bildet unser Körper erstmal selber. Und dafür braucht unser Körper vor allem diese Spurenelemente wie Selen. Das heißt, das sollte der erste Fokus sein. Erst die Nährstoffbedürfnisse des Körpers decken, dann Antioxidantien von außen zuführen über gesunde Ernährung durch Extrakte und Essenzen. Selen finden wir in auch Fisch- und Meeresfrüchten sehr viel. Paranüsse sind eine gute Quelle, aber die kann man, in Paranüssen ist eine Form von Selen enthalten, die man auch überdosieren kann. Das heißt vorsichtig und nicht jeden Tag eine Handvoll, sondern vielleicht so 1, 2, maximal 3 Paranüsse. Dann ist der Selenbedarf eigentlich auch schon gedeckt. Eier enthalten auch viel Selen, aber auch so
Austern,
Organfleisch. Ja. Mal wieder.
Austern habe ich das irgendwie gehört. Ich esse keine Austern,
auch.
Aber da ist, glaube ich, viel drin.
Auch und noch viel Zink. Sehr, sehr viel Zink.
Ah ja, Zink vielleicht eher. Ja.
Deswegen sagt man, Austern sind ein Aphrodisiakum für Männer.
Okay.
Ja. Ist auch was dran. Also Austernfischer haben signifikant mehr Kinder als nicht Austernfischer.
Echt?
Genau.
Okay.
Genau. So der Selenbedarf liegt so bei 200-300 Mikrogramm. Und da ist halt wichtig, einmal, es gibt Selenformen, die können sich im Körper anreichern und Überdosierungserscheinungen auslösen. Und das ist vor allem das Selenomethionin. Das ist eine Form, die finden wir in Paranüssen, aber auch in vielen Nahrungsergänzungen. Und deswegen, wer Paranüsse mag, bisschen vorsichtiger sein. Mhm. Und wer eine Nahrungsergänzung einnimmt, da empfehle ich eigentlich eher die Natrium-Selenid-Form. Das ist eine anorganische Form, die aber trotzdem eine gute Bioverfügbarkeit hat, aber sich im Körper nicht anreichern kann. Und das finde ich wichtig.
Ja.
Das ist so das Nummer eins Ding, was ich aktuell empfehle, was Selen angeht.
Interessant. Ja. Okay, sind wir mit den Nährstoffen? Das haben wir die wichtigsten, ne?
Mhm.
Was auch noch wichtig ist, Kosmetika ist ein wichtiges Thema, weil viele Kosmetika benutzen, die eigentlich dem Körper schaden. Und das ist wenig im Bewusstsein. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, Kosmetika sind ja eigentlich mal chemische Erzeugnisse, die unser Leben irgendwie angenehmer machen sollen. Sollen unseren Körper pflegen von außen und innen, sollen uns irgendwie mehr Glanz oder Schönheit, ewige Jugend geben, sollen uns sauber halten. Aber wenn es keine Naturkosmetik ist, ist es chemisch. Und was chemisch ist und auf unseren Körper kommt, das wird auch von unserem Körper aufgenommen. Also wenn ich mir mit einer erdölbasierten Bodylotion die Haut eincreme, dann 20 Minuten später sind da Erdölstoffe in meinem Blut nachweisbar. Ja.
Und die Haut ist ein Organ, das ist vielen nicht bewusst.
Ja. Haut ist atmungsaktiv.
Ja.
Deswegen verschwindet auch die Creme in der Haut.
Ja.
Und es landet eben auch im Körper. Und deswegen sage ich, Kosmetikprodukte, so nützlich sie auch sind, die Einstellung sollte sein, wenn du es nicht essen würdest, dann hat es auch auf deiner Haut nichts verloren.
Ja.
Und klar, ich bin keine Frau, ich schmink mich nicht und so, aber ich habe auch nur kurze Haare, aber das ist so das sollte einfach jeder mal ein bisschen kritischer durch seinen Alltag gehen. Was benutze ich denn jeden Tag?
Und es gibt so viel Naturkosmetik inzwischen. Das ist ja auf allen Gebieten, ist ja Naturkosmetik. Also da findet man überall was.
Genau. Und ich sehe das häufig, dass Menschen oder dass sich Frauen super gesund ernähren wollen und auf ihre Gesundheit achten und sich damit Kosmetikprodukten zu begeistern.
Ja, weil es vielen gar nicht bewusst ist, ja. Das muss man einfach mal bekannt machen, dass das ein bisschen ins Bewusstsein dringt.
Es ist halt eines der größten Quellen für Giftstoffe in unserem Alltag einfach. Ne? Also alles, was im Haushalt, so Putzsachen, aber auch Kosmetiksachen. Am Ende landet es immer in unserem Körper. Ja. Und wenn es chemisch ist und unserem Körper nichts verloren hat, dann schadet es auch unserem Körper und reichert sich vielleicht auch an. Und was sich im Körper anreichert, das reichert sich dann auch im Kind an, weil über die Plazenta, über die auch Nabelschnur, gelangen diese Stoffe auch in das Kind. Und das will man nicht.
Ja.
Und ich habe schon vor fast 10 Jahren angefangen, auch meinen kompletten Kosmetikalltag umzustellen und benutze mittlerweile maximal immer mein Haargel, wenn überhaupt. Und das möchte ich jeden auch mal dazu einladen, wirklich mal ein bisschen kritisch, was benutze ich denn jeden Tag, vielleicht auch mehrfach. Also mein Lippenstift zum Beispiel ist naturkosmetisch. Die Zahnpasta, die ich nehme, basiert auf Kreide statt auf irgendwelchen Stoffen da. Ich benutze kein Deo mehr, Parfüm, wenn überhaupt, oder mache ich mir dann selber aus Natron und ätherischen Ölen, so zum Sprühen, und das riecht teilweise sogar viel besser als chemische Zeug.
Finde ich auch.
Ich habe vor 8 Jahren aufgehört, mir mit Shampoo die Haare zu waschen, also ich benutze mittlerweile gar nichts mehr, um meine Haare zu waschen.
Nur Wasser?
Das ist nur Wasser.
Mhm.
Ich habe angefangen mit Honig. Also Honig ist auch gut, um die Haare zu waschen. Ich habe Natron ausprobiert, ich habe Apfelessig ausprobiert und mittlerweile benutze ich gar nichts mehr. Und unsere Haare sind auch so sauber mit heißem Wasser.
Mhm.
Und es wird halt so, auch ich hoffe, mein Friseur hört das nicht, aber es hat ja oft so den Touch, das ist ja hygienischer. Aber wenn wir wirklich gesund sind, dann reicht Wasser. Also das reicht, um alles rauszuspülen, was du, also den ganzen Schmutz, auch Fett und Talg und vielleicht sogar, keine Ahnung, Krankheitserreger und so, Das wird alles rausgespült, wenn wir uns die Haare richtig waschen. Und das ist vor allem bei kurzen Haaren ist es sehr einfach. Es hat, die Haare brauchen ein bisschen Umstellung.
Ja, ich glaube, das ist erstmal ein Entzug, ne? Gerade wenn man so ein Silikon-Shampoo hatte oder so, dann dauert es erstmal eine Weile, bis der Körper sich dran gewöhnt hat, ja.
Und die Umstellung kann auch mal ein paar Monate dauern. Vor allem, dann kriege ich ja fettige Haare. Nee, wir kriegen fettige Haare, weil wir uns jeden Tag die Haare mit Shampoo waschen.
Ja.
Und das Shampoo ist ja erstmal eine sehr aggressive Seife, die wirklich alles runterschrubbt, auch unsere natürliche Talgschicht.
Ja. Und dann will der Körper einfach gegenreagieren, ne? Der
genau.
Will das einfach dann ausgleichen.
Die Kopfhaut bekommt dann Panik, die ist nackt und friert und dann produziert die panisch ganz viel Talg und dann haben wir fettige Haare und duschen uns wieder und irgendwann, jetzt bei mir, da ist kein Talg. Das geht auch so. Also die sind noch nicht fettig oder so, die Haare. Unser Körper kann, also bis vor 100 Jahren war es relativ normal, auch ohne Shampoo sich die Haare zu waschen. Über Jahrmillionen war das normal.
Mhm.
Und wir stellen uns früher vor, dass die Menschen früher ohne Kosmetikprodukte alle gestunken haben und fettige Haare und so geht nicht. Nee. Nein, also nicht wirklich. Einfach nur Wasser ist bereits eigentlich ein natürliches Reinigungsmittel und man kann, wenn man will, dann trotzdem naturkosmetisch sich selber Sachen herstellen, also mit Natron und ätherischen Ölen zum Beispiel. Und ich habe ein Buch über Natron geschrieben, da sind auch ganz viele Rezepte drin.
Mhm.
Da kann man seine Kosmetik-Sachen komplett im Grunde ersetzen.
Mhm.
Und auch wenn man gut riechen will, ätherische Öle sind eigentlich so das nachhaltigste und gesündeste, was geht von außen. Das kann man entsprechend dann auch im Haushalt ausweiten. Man kann mit Natron und Essig kann man im Grunde alles sauber bekommen, wenn man möchte. Ja, aber einfach mal ein bisschen kritischer wieder zu sein.
Ja.
Und wer jetzt sagt, ich habe aber längere Haare, es gibt auch naturkosmetische Ansätze für lange Haare. Und bei langen Haaren ist mir bewusst, reicht nur Wasser meistens nicht. Da gibt es zum Beispiel so Sachen wie, dass man mit Roggenmehl und Wasser sich ein Shampoo anmischt und dann sich damit die Haare sauber macht. Apfelessig und Natron funktioniert auch bei langen Haaren sehr, sehr gut. Und das ist eben nicht so die Chemiekeule. Also,
ja, gut. Aber es gibt ja auch im Bioladen oder so. Es gibt ja viel Naturkosmetik, wenn man jetzt nicht mit Roggenmehl die Haare waschen will.
Ja.
Okay.
Genau, aber einfach mal Kosmetik kritisch sein. Was benutze ich jeden Tag? Und
das,
was ich jeden Tag benutze, das landet auch in meinem Körper. Und wenn ich es nicht essen würde, genau. Ja, also immer wenn ihr auch die, es gibt auch die App CodeCheck, da kann man einfach mal gucken, was ist da drin in meinem Kosmetik-Ding. Also einfach den Barcode checken und dann sagt die App auch, okay, da sind problematische Stoffe drin. Ja, und konsequent auf Naturkosmetik umsteigen. Das muss auch, gerade wenn man viel selber macht, ist es sogar günstiger teilweise als herkömmliche Kosmetik.
Ja. Gut. Dann das ganz Wichtige, also was mich am meisten interessiert. Die Autoimmunkrankheiten nehmen unheimlich zu. Und mich interessiert vor allem, wenn jetzt Frauen Autoimmunkrankheiten haben und schwanger werden, was gibt es da für Besonderheiten, was muss man da beachten oder ja, so.
Also die Autoimmunerkrankung entwickelt sich, weil schon vorher ein Problem da war, meistens, weil ein Nährstoffdefizit da war und dann noch stärker wird, der Körper keine Ressourcen mehr hat. Oder weil wir schon gestresst in die Schwangerschaft reingehen und in der Schwangerschaft dann noch mehr Stress erfahren oder einfach keine gute Stresskompetenz haben, also nicht wissen, wie man mit Stress umgeht. Stress hat in erster Linie mal mit Wertung zu tun und wie ich damit umgehe.
Mhm.
Auch weil während der Schwangerschaft die Hormone sich komplett umstellen und es da auch mal vorübergehend zu einem Hormonchaos kommen kann. Und wenn dann die anderen Faktoren dazukommen, dann sich dieses Chaos quasi im ganzen Körper ausweitet. Und eine Autoimmunerkrankung entsteht eigentlich immer, wenn alles zusammenkommt. Und wenn, da gibt es so die Fasstheorie, und das finde ich sehr anschaulich, dass alles, was den ganzen Tag auf uns einprasselt, alles Negative, Schadstoffe, Stress, Probleme, Leaky Gut-Syndrom, das ist alles, das kommt von oben in unser Fass rein und unten haben wir einen Auslauf aus diesem Fass. Das ist alles, was uns irgendwie gesund hält, uns entspannt, uns gut schlafen und entgiften lässt. Und es kann halt sein, dass mit den Jahren das Fass immer voller wird, weil immer mehr Schadfaktoren auf uns einprasseln, aber immer weniger unten zur Entspannung, zur Entgiftung, für natürliche Ernährung und so immer weniger Raum ist. Und irgendwann ist das Fass halt voll.
Ja.
Und irgendwann läuft das Fass über.
Ja.
Und das ist meistens in einer Phase, wo es zu starken Umstellungen kommt. Entweder die Schwangerschaft beginnt oder die Schwangerschaft hat gerade eine schwere Phase. Es kommt viel Stress dazu, ein Trauma, eine Kündigung, eine Trennung vom Partner, ein Todesfall in der Familie. Es sind immer solche Phasen, wo es dann dazu kommt, dass das Fass überläuft und die erste Autoimmunreaktion sich zeigt. Und es ist erstmal wichtig zu verstehen, wenn so eine Autoimmunerkrankung entsteht, dass der Körper einem damit was sagen will und nicht, dass der Körper einen zerstören will. Ja. Das hat ganz oft so die Frage, warum macht mein Körper das? Was habe ich getan? Mhm. Und der Körper hat halt immer einen Grund. Meistens ist es einfach eine Reaktion des Körpers, dass er überfordert ist. Aber eigentlich immer ist eine Krankheit auch eine Nachricht unseres Körpers an uns selbst, dass jetzt irgendwas im Argen ist, vielleicht auch schon länger im Argen war und dass jetzt irgendwas mal anders gemacht werden sollte. Und sich dann hinzusetzen und zu überlegen, was könnten jetzt die Gründe sein? Ganz banal. Sind es Nährstoffdefizite? Habe ich Verdauungsprobleme? Ist mein Immunsystem vorher schon nicht das Beste gewesen? Bewege ich mich? Gehe ich in die Natur? Habe ich viel Stress gehabt? Habe ich vielleicht auch innere Blockaden und Glaubenssätze, die mir gerade ins eigene Fleisch schneiden? Ne? Mhm. Erstmal so den Ansatz. Und dann natürlich dem Körper wieder das geben, das er braucht, damit das Fass wieder leerer wird. Und wenn das Fass dann wieder leerer wird, dann nimmt auch die Autoimmunreaktion nach und kann sogar auch wieder verschwinden nach der Schwangerschaft. Das sehen wir ganz häufig. Also gibt dem Körper die Nährstoffe, die er braucht. Gib dem Körper den Schlaf, den er braucht. Schau, dass du eine anständige Stresskompetenz entwickelst. Also auch vielleicht dir jeden Tag eine Stunde nur für dich nimmst, in dem du einfach mal bei dir sein kannst, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne alles, einfach nur für dich, wo du in Ruhe meditierst oder Yoga machst oder einen Spaziergang im Wald machst, wo du auch mal ein bisschen Zeit hast zu reflektieren und nachzudenken. Das wären so die ersten Sachen. Und dann gibt dem Körper auch Sachen, die Regeneration fördern. Also vor allem Antioxidantien, ganz wichtig, damit die Entzündungsreaktion im Körper nachlassen kann.
Und was sind zum Beispiel Antioxidantien?
Am besten als Extrakt oder Essenz. So Kurkuma ist ein bekanntes Beispiel. OPC, Granatapfelkernextrakt, Astaxanthin, auch Extrakte aus Reishi und Chaga, die auch beruhigend wirken, aber vorsichtig dosiert werden sollten. Ja, also so bekannte Vertreter da.
Antioxidantien in der Nahrung, was kann man da,
worauf kann man da alles achten? Was aus der Natur kommt und bunt ist.
Ne?
Immer wenn es bunt ist, sind es die Antioxidantien, die Pflanze bildet, um sich vor Schäden, Krankheiten, Parasiten, Fressfeinden, Sonnenstrahlen zu schützen. Und intensive, leuchtende Farben. Also frisches Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Kräuter, Gewürze. Mhm. Das sind eigentlich so die Bomben für Antioxidantien. Auch guter Grüntee. Ja.
Bunt essen, genau. Also.
Bunt essen.
Und zwar nicht mit Farbstoff, nicht farbstoffbunt, sondern naturbunt.
Ja.
Kannst du noch mal sagen, was ist eigentlich eine Autoimmunkrankheit und was zum Beispiel, was für welche gehören dazu? Was sind so die wichtigsten?
Mhm. Bei einer Autoimmunerkrankung richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper und eigentlich schützt uns unser Immunsystem vor Krankheitserregern und Schäden. Aber in dem Fall greift das Immunsystem quasi körpereigenes Gewebe an. Je nachdem, wo das stattfindet, auch diese Autoimmunreaktion, gibt es dann verschiedene Krankheitsbilder. Zum Beispiel, wenn es die Schilddrüse gibt es Hashimoto, Morbus Basedow, wenn es das Nervensystem angreift, Multiple Sklerose, wenn es die Haut angreift, kommen so Sachen wie Schuppenflechte, wenn es die Haare angreift oder die Haare wurzeln, Kreisrunder Haarausfall, Bei den Gelenken heißt das Rheuma, im Darm heißt es Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, Autoimmungastritis, Lupus erythematodes, das ist eine Bindegewebserkrankung. Ja, es gibt eigentlich für jedes Gewebe in unserem Körper gibt es auch eine Autoimmunreaktion. Und auch wichtig, manchmal wird das Immunsystem einfach fehlgeleitet. Ganz oft ist es aber so, dass das Immunsystem einen Schaden beseitigen will in diesem Gewebe, dass der Schaden schon da war, zum Beispiel eine entzündete Schilddrüse. Wenn sich die Schilddrüse entzündet, aus welchen Gründen auch immer, Stress, Nährstoffmangel, dann sterben Zellen ab und diese toten Zellen müssen ja abgebaut werden. Und das Immunsystem kommt dann, baut die toten Zellen ab und sieht, okay, die Schilddrüse ist entzündet, Chaos. Und dann kann es sein, dass einfach das Immunsystem dann einfach weitermacht und mit dem Abbauen. Zum Beispiel, es kann auch sein, dass sich Krankheitserreger einnisten in dem Gewebe. Zum Beispiel in der Schilddrüse, wenn sich da ein bestimmter Virus einnistet, dann kann es sein, dass das Immunsystem nicht die Schilddrüse bekämpfen will, sondern den Krankheitserreger und damit halt die Zellen auch wegräumt. Oder dass sich Schwermetalle irgendwo festmachen. Zum Beispiel manche Schwermetalle binden sich sehr gerne an die Schilddrüse oder an das Nervensystem. Das heißt, auch Multiple Sklerose ist ganz oft eine Quecksilberbelastung, einfach, die ausgeufert ist. Und da, je nach Erkrankung, und da haben wir im Edomio-Magazin, haben wir da ganz viele Beiträge, da kann man einfach mal seine Krankheit suchen. Und meistens habe ich da schon einen Beitrag drüber geschrieben in den letzten Jahren. Und dann einfach mal gucken, was könnten so die Grundursachen sein. Nicht immer ist es einfach so, mein Körper hasst mich und will mich selber bekämpfen. Nee, das Immunsystem hat schon einen Grund. Und diesen Grund rauszufinden, kann ein bisschen dauern, aber wenn man den Grund kennt, dann lohnt es sich.
Ja. Was machen denn Autoimmunerkrankte, wenn sie schwanger werden? Gibt es da irgendwie Besonderes zu beachten?
Eigentlich sind es dieselben Ansätze, wie wenn ein nicht schwangerer Mensch eine Autoimmunerkrankung entwickelt. Zuerst mal ruhig bleiben, den Körper auch Ruhe geben, weil in der Ruhe regenerieren wir uns und dann den Körper einfach möglichst gut unterstützen, entlasten, gesund ernähren, Nährstoffe, Antioxidantien, Zeit in der Natur verbringen, sich vielleicht mal täglich kurz erden, mit der Erdoberfläche in einen Ausgleich bringen. Entzündungslindernde Nähr- und Vitalstoffe oder vielleicht auch Heilpflanzen aufnehmen. Ja, und gleichzeitig an den Ursachen forschen. Also wenn man viel Kontakt mit Schwermetallen hatte, beruflich oder privat, oder viel Fisch gegessen hat, viel Thunfisch gegessen hat in der Vergangenheit, vielleicht mal eine Schwermetallanalyse machen. Aber erstmal dem Körper wieder mehr Raum geben, sich zu regenerieren und den Körper dabei unterstützen. Nicht einfach vom Arzt ein Medikament verschreiben lassen und so, das wird schon. Nee, das wird nicht wieder. Von alleine wird das nicht wieder. Da muss man selber ran. Und entweder man kann sich selber auf die Reise machen, man kann aber sich aber einen guten Therapeuten an die Seite holen. Also gute Heilpraktiker oder gute naturheilkundliche Ärzte, die sich damit auskennen, sind da eigentlich die beste Unterstützung.
Du hast ja auch das Autoimmunpartei gegründet, ne? Wo man sich informieren kann, also wo ganz viel Material ist, wo man sich viel anlesen kann, ne?
Genau. Mittlerweile heißt es Medomio, nicht mehr Autoimmunpartei. Ah, und da läuft das wegen dem Medomio-Magazin einfach mal nach diesen Krankheitsbildern suchen und auch über Ernährung und Nährstoffe habe ich da auch ganz, ganz viel geschrieben. Also sich da einfach mal gerne umschauen. Wir haben da auch zusammen mit Medomio Victilabs gegründet, den Menschen einfach gute Nähr- und Vitalstoffe und auch Antioxidantien zu geben, die sie brauchen. Auch diese Sachen, über die wir heute gesprochen haben, finden sich alle eigentlich auch bei Victilabs im Shop. Mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem in einer bioaktiven Form und ohne Zusatzstoffe. Das ist wichtig. Yeah. Alles aus deutscher Produktion. Und wer sich da mal umschauen möchte auf Victilabs, der kann auch gerne meinen Rabattcode nehmen für 10% Rabatt auf alles. Der heißt einfach Martin, großgeschrieben Martin.
Können wir dann hier drunter packen und dann können die Leute sich informieren. Ja.
Genau.
Okay, ich habe noch eine kleine Frage, weil es viel in dem Kongress um vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung geht. Und ich weiß, dass du ja Paleo bevorzugst. Hast du noch mal kurz was dazu sagst? Warum Paleo und was bedeutet das?
Paleo, also der Begriff bedeutet paläolithisch, das heißt steinzeitlich eigentlich. Das heißt, das ist eine Ernährungsform, die imitiert, wie sich der Mensch vor der Sesshaftwerdung ernährt hat. Also alles, was man jagen und sammeln kann. Und das ist kein Dogma oder so, es ist eine Orientierung. Also ich bin nicht mehr komplett Paleo heute, sondern es ist einfach eine Orientierung, dass fast nur Sachen auf meinem Teller landen, die man jagen oder sammeln kann. Also Obst, Gemüse, Kräuter, Gewürze, Beeren, Pilze, auch immer mal ein bisschen Tee oder Kaffee. Da ist es so eine Ausnahme. Obwohl Kaffee eigentlich nicht Paleo ist, aber dann halt Obst, also tierische Produkte, aber halt möglichst natürlich, also Fleisch aus artgerechter Haltung, keine Massentierhaltung, das ganze auch Tier, das ganze auch Organe, Tier, genau. Ja. Fisch aus Wildfang, nicht aus Aquakultur und auch verschiedenste Fische, verschiedenste Meeresfrüchte, auch Fermente. Und das ist eigentlich, also Paleo ist nicht nur Fleisch essen, sondern es ist vor allem mal natürlich essen. Das ist eine natürliche Ernährungsform und eigentlich so in meinen Augen die gesündeste Ernährungsform, die es gibt.
Weil
es
vor allem Unverarbeitetes, ne? Das ist wichtig.
Ja. Legst Fokus auf das, was gut ist, was nährstoffreich ist und ist vor allem bio und unverarbeitet. Und du lässt gleichzeitig auch Sachen weg, die nährstoffarm sind, die dein Körper eigentlich erst seit kurzem kennt, die auch entzündungstriggernd sind, also Zucker, Milchprodukte, Getreide vor allem, alle Speiseöle, industrielle Speiseöle, das bleibt automatisch weg. Auch Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, das ist automatisch weniger. Mhm. Und davon esse ich auch so gut wie nie was. Und also Fokus auf das Gute und das Schlechte ist automatisch weniger. Und das ist für mich Paleo eigentlich.
Und woraus das Fett, wenn du sagst, möglichst keine Speiseöle, wo ist der Fettbedarf?
Gute Butter. Also wenn ich was zum Braten oder so nehme, gute Butter aus Weidehaltung. Schmalz ist auch gut. Oder Rinderteig. Wenn ich Knochen auskoche, zum Beispiel für eine Knochenbrühe, dann fällt immer Teig an. Mhm. Der ist super. Und die zwei einzigen Öle, die ich so in der Küche habe, ist Olivenöl und Kokosöl. Weil die beide sehr stabil sind und ja, nicht oxidieren. Und dann, ist ein Nahrungsergänzungsmittel, aber Fisch und Algenöl halt auch. Aber damit koche ich nicht. Das kommt dann eher über die fertigen Speisen rüber.
Kann man nicht erhitzen, ja. Gut. Fällt dir noch was ein, was wir noch sagen sollten, was wir vergessen haben? Wir haben jetzt ganz schön viel.
Eine Sache, wo ich weiß, dass dich das interessiert hat, ist das Thema Adaptogene.
Ah, genau. Wie ist das in der Schwangerschaft? Und Vitalpilze.
Da gehe ich auch eher kurz drauf ein. Adaptogene sind alles, was unserem Körper irgendwie hilft, mit Stress umzugehen, aber auch Einflüsse auf unser Hormonsystem haben. Und es gibt aktivierende Adaptogene, es gibt beruhigende Adaptogene, es gibt immunstärkende Adaptogene. Und in der Schwangerschaft würde ich, auch weil es da keine Studien zu gibt, vorsichtig sein mit aktivierenden Adaptogenen, weil ich nicht weiß, wie sich das dann auf die Hormone auswirkt. Also Cordyceps zum Beispiel oder Ashwagandha und Rosenwurz würde ich in der Schwangerschaft aktuell nicht empfehlen. Es kann auch sein, dass es dazu Studien gibt, aber ich die nicht kenne oder deswegen bin ich da vorsichtig. Aber alles, was irgendwie beruhigt, reich an Antioxidantien ist, das kann man in der Schwangerschaft nehmen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel sind Lavendel und Rosmarin so Klassiker, die auch echt gut sind. Also auch ätherische Öle daraus kann man zum Beispiel machen. Oder auch also hier, ich habe einen riesen Rosmarinstrauch hier im Garten. Das ist auch ein super Küchenkraut einfach. Und gut, Baldrian und Johanniskraut würde ich in der Schwangerschaft nicht empfehlen. Ist zwar sehr beruhigend, aber gibt's auch keine Studien zu und wir wissen, dass es Einfluss auf unseren Vitamin-D-Haushalt haben kann. Reishi und Chaga finde ich klasse, weil beruhigend, antioxidativ und sehr, sehr stark entzündungslindernd. Da würde ich mich aber von der Dosierung her langsam steigern. Also man kann aus Reishi und Chaga auch einen Tee machen oder eine Tinktur, man kann auch einen Extrakt nehmen.
Das sind Heilpilze, ne? Wer das nicht kennt.
Genau. da langsam steigern, weil die auch sehr potent sind. Und es gibt auch Heilpilze, die als Speisepilze taugen, wie Außenpilz, Shiitake, Maitake, Mandelpilz, Löwenmähne. Da kann man essen. Also die haben auch kaum Einfluss auf unsere Hormone, aber so aktivierende Sachen würde ich in der Schwangerschaft nicht nehmen. Mhm. Sicher, sicher. Beruhigende Sachen sind Lavendel, Melisse, Passionsblume sind super. Genau. CBD-Öl wäre ich auch vorsichtig in der Schwangerschaft. Ist wahrscheinlich kein Problem, aber auch hier,
ja,
man weiß es nicht, weil CBD auch über die Nabelschnur zum Kind kommt.
Mhm.
Und ich würde eher probieren, durch eine natürliche Lebensführung mein Endokannabinoid-System zu stärken. Also Omega-3, Vitamin D, Magnesium, nicht rauchen, kein Alkohol, kein Stress, kein Zucker, kein Kaffee oder wenig Kaffee. Und dafür halt natürliche Ernährung und Nährstoffe. Und das ist eigentlich, diesen Weg würde ich dann eher gehen. Genau. Ja.
Schön, sehr schön. Dann haben wir jetzt eigentlich alles besprochen, ne?
Denke auch, mir fällt auch nichts mehr ein.
Wunderbar. Dankeschön, lieber Martin, war toll.
Gerne, liebe Franka. Hat mich gefreut.
Ja, danke. Dann, wo findet man dich oder wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Hast du eigentlich schon gesagt, mit Medomeo, ne?
Ja, oder so der direkte Weg. Bin auch auf Instagram, Martin Auerswald suchen.
Mhm.
Und bei meinem Gesundheitsmagazin gerne mal vorbeischauen. Schnell einfach gesund heißt es.
Genau, da du hast einen Newsletter, der ist nämlich auch gut.
Ja, da bin ich sehr aktiv, noch aktiver als bei Medomeo noch. Und das ist so meine Spielwiese. Und wer sich in den Newsletter einträgt, bekommt auch Zugang zu unseren ganzen Videokursen und Webinaren. Das ist alles kostenlos, alle unsere E-Books. Und
kann ich nur empfehlen, deswegen, das habe ich auch, ja.
Das ist schön. Einfach eintragen und dann bekommt ihr alles freigeschaltet. Und wenn ihr Fragen habt, einfach mir eine E-Mail schreiben. Ganz einfach.
Ja, das ist echt toll. Und der Martin antwortet auch. Ich habe es tatsächlich auch schon gemacht. Ich habe dir auch schon geschrieben. Das ist ganz schnell geantwortet. Das ist toll. Ja. Super. Dann verabschieden wir uns und ganz lieben Dank.
Gerne. Schönen Tag euch noch und viel Spaß bei dem Kongress weiter.
Danke.